Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lifeline, dem Podcast, in dem wir lernen, was Menschen, die die Zukunft gestalten, eigentlich ausmacht und antreibt. Mein Name ist Sacha Klein, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsberatung Hyper und die Lifeline stellt ein wesentliches Element unserer Arbeit für unsere Auftraggebenden dar, weil wir überzeugt davon sind, dass man den Puls eines Unternehmens dann am besten verstehen kann, wenn man weiß, was die Menschen, die das Unternehmen gegründet haben und führen, eigentlich antreibt. Ja, diese Episode sollte eigentlich schon vor Monaten erschienen sein. Und sie wurde auch vor Monaten aufgenommen. Und dann passierte sehr, sehr viel. Nicht nur in der Welt, sondern auch bei uns. Und da wir den Modus gewählt haben, dass wir gerne in Staffeln veröffentlichen möchten, gab es leider die ein oder andere, sagen wir mal, schlechte Planung meinerseits, Hiccups und Verzögerungen. Ihr alle, die ihr draußen gewartet habt, es tut mir leid. Ich habe euch wirklich vermisst und ich danke euch schon jetzt dafür, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt und ja auch letztlich mir die Treue haltet. Ich freue mich ungemein nichtsdestotrotz auf die zweite Staffel, die vor uns liegt. Wir haben fantastische Gäste und Gästinnen und den Auftakt zur zweiten Staffel bildet ein großartiger Mensch mit einem großen Herzen und vor allem einem riesigen Engagement für Menschen, die die UnternehmerInnen von morgen sein sollen. Am liebsten aber eigentlich, wenn es nach ihm geht, UnternehmerInnen von heute. Denn er und sein Unternehmen leisten sehr, sehr viel dafür, dass Menschen, die unternehmerisch tätig sind, das auch tatsächlich mit voller Konzentration tun können. Ich selbst bin Kunde seines Unternehmens und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sein Unternehmen mir dabei hilft, ruhiger zu schlafen, weil gewisse Dinge, für die ich meine, kein gutes Talent zu haben, die sich vor allem mit Zahlen beschäftigen und Buchhaltung und Rechnungsstellung und allen den Dingen, für die man sich ja in der Regel nicht selbstständig gemacht hat, die aber total wichtig sind, dass sie funktionieren, weil sonst die ganze Selbstständigkeit und das Unternehmertum nicht funktioniert. Genau dafür sorgt sein Unternehmen, dass das reibungslos funktioniert. Das ist nicht alles, was sein Unternehmen macht, sondern sie entwickeln auch viele Tools, unter anderem mit Hilfe von KI, die mir dabei helfen zu verstehen, was eigentlich die Zukunft für mein Unternehmen bringt. To make it short, ich freue mich riesig auf das Gespräch, das ich nun, wie gesagt, schon vor einigen Monaten geführt habe mit Christian Steiger, der Geschäftsführer des Unternehmens Lexware ist. Viele, die von euch sich mit dem Thema Fußball beschäftigen, kennen sicherlich Lexware als Ärmelsponsor vom SC Freiburg. Und Freiburg ist insofern ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil der gute Christian in der Region zu Hause ist, Lexware in der Region zu Hause ist und Lexware tatsächlich auch in der Region unfassbar viel dafür tut, dass die Region funktioniert. Aber Lexware macht viel mehr als das. Was genau? Das erzählt Christian und vor allem erzählt Christian, wie er eigentlich in seine Rolle bei Lexware gekommen ist. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wie gesagt, für die Geduld und freue mich sehr, dass ihr hier immer noch dabei seid und wünsche euch gute Unterhaltung. Lieber Christian, wie kann ich mir dich als Fünfjährigen vorstellen?
Also als Fünfjähriger gebe ich ehrlich zu, erinnere mich glaube ich gar nicht so richtig. Da gibt es zwar so ein Fotoalbum, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil ich habe keine digitalen Bilder aus der Zeit, sondern nur noch so Bilder, wo ich glaube ich vermenge zwischen dem, wo ich mir das einbilde, noch mich zu erinnern. Im Kindergarten hatte ich so eine Tasche mit so eine grüne Tasche, war ein Bär drauf und dann war meine Vespa-Dose drin und so weiter. Das käme mir so als erstes in den Sinn. Wir haben damals in einem Dorf gewohnt, Umkirch vor Freiburg. Also Dorf, da werden die jetzt wahrscheinlich sauer, wie ich das so sage, aber ich würde schon sagen, dass eher ein bisschen dörflich ist. Da erinnere ich mich so an diese, da kommt jetzt gerade, wenn du es so antriggerst, ist witzig, diese Zeit da hoch, wie man halt dort mit den Kindern sich getroffen hat und sehr verspielt. Ich habe noch eine Schwester, aber gespielt habe ich ja nicht immer, also wir haben uns, die ist 3 Jahre älter, wir haben auch mal gespielt, aber ich glaube, das gab immer mehr so Zoff, das war jetzt nicht so die beschäftigen sich zusammen, wie ja viele behaupten, wenn man 2 Kinder hat, haben wir schon mal, aber auch gab es immer eher auch viel Zoff. Und der kleine Christian hatte eine Zahnspange, eine Brille in der Zeit, das erinnere ich jetzt gerade auch noch dran. Und Haare hatte ich noch.
Was für eine Frisur hast du damals getragen?
Ja, das ist so eine Kochtopffrisur, würde man wahrscheinlich sagen. Also, man sagt, hier abgeschnitten am Pony sozusagen, wie die halt so rumgelaufen sind in der Zeit.
Großartig.
Sehr witzig. Viele würden sagen süß, aber das stimmt nicht. Das sieht schon eher mühsam aus.
Wir werden wahrscheinlich im Laufe dieses Gesprächs feststellen, dass du jemand bist, du hast gerade vom Spielen gesprochen. Ich will nicht sagen, der verspielt ist, aber der viele Dinge versucht, mit einer großen Lebensfreude anzuwenden und auch eine große Begeisterung für Technologie hat. Ich würde sagen, ich auch, wahrscheinlich nicht ganz so sehr wie du. Für mich ist Technologie aber auch immer etwas Spielerisches. Mhm. Erinnerst du dich an irgendein Spielzeug aus der Zeit, das dir ganz besonders Freude bereitet hat? Oder gab es überhaupt irgendeinen Gegenstand aus deiner Kindheit, der vielleicht dich auch an Technologie herangeführt hat?
Ja, eigentlich auf mehreren Ebenen. Ich wollte mal, wo ich ganz klein war, Archäologe werden. Das hat ja auch so ein bisschen dieses was finden, ausgraben. Bis dann habe ich wieder reingelesen, gemerkt, na, vielleicht doch nicht so spannend der eigentliche Job. Hat mich sehr lange beschäftigt. Was eigentlich viele Dinosaurier, glaube ich, ganz viele kleine Kinder. Dann hatte ich mal, habe ich ganz arg Ärger daheim. Da war ich fast unternehmerisch unterwegs, aber ein bisschen über den Tisch gezogen, aber nicht bewusst. Ich habe eine ganz billige Briefkarte gegen ein Mikroskop getauscht. Und dann habe ich einen riesen Anschiss bekommen, weil geht natürlich nicht, aber mit dem habe ich mich dann sehr stark beschäftigt. Es war so ein technisches Beiwerk. Und dann gab es damals, wie hießen das, nicht Lego-Technik, sondern Fischer-Technik.
Fischer-Price,
genau, jetzt habe ich es wieder. Und das hat mich sehr stark beschäftigt, weil er so ne, mit einem Motor, wo du Dinge bauen konntest.
Ja.
Natürlich immer alles reduziert im Vergleich zu heute, ich hatte nicht so viele Steine, wie ich gern gehabt hätte. Also musste man immer ein bisschen was dazu erfinden, um damit dann auch wirklich weiterzukommen. Und später dann hatten alle meine Kumpels, ging das so los mit Commodore 64, wer das noch kennt. So, das waren die ersten Rechnerberührungen. Allerdings ging es da nicht ums Zocken. Also da hat man eine Datasette gehabt, das ist eine Kassette, da noch reingesteckt und irgendwelche Spiele geladen und gezockt. Die hätte ich natürlich auch super gerne gehabt zu Hause, habe ich aber nicht gekriegt. Auch kein Amiga später und auch kein Atari, sondern mein Papa hat mir irgendwann so ein, das war auch eine Generation vor dem 386er Prozessoren. Und da ich so ein PC da mit grünem Monitor, also so Anti-Spiel, da gab es eigentlich noch gar nichts drauf. Später kamen so die Sierra Games dann, also King's Quest.
Das heißt mit einer 5,25 Zoll Diskettenlaufwerk. Absolut, die großen, genau. Dünnen, die man quasi noch zerreißen konnte.
Richtig, die Dinger waren das.
Ja.
Und da hatte ich so eher so Kalkulationssoftware drauf, weil mein Papa das früher als Jobhalter auch gemacht hat. Und dann hast du dich halt mit dem Zeugs beschäftigt und wolltest ja irgendwas machen. Also musst du eher sowas, heute würdest du noch was Vernünftiges machen, das war aus der Not heraus. Also ich hätte lieber gezockt, aber es ging halt nicht. Also hast du dich mit eher beschäftigt, mit so kleinen Basic-Programmen oder wie das Ding halt in die Grafik ausspucken kann. Das war ja noch alles gepixelt ohne Ende. Ja, und dann ging es so die Reise da immer weiter an der Stelle. Aber das war mein erster Kontakt dann wirklich mit dieser Digitalwelt. Ja, die Faszination aus dieser Zeit, auch die Filme, die man kennt aus den 80ern, so, die sind ja alles so, kann man heute wahrscheinlich gar nicht mehr schauen. Lisa, der helle Wahnsinn, wer das kennt, das ist so Teenie-Schrott. Wargames damals, also heute erschreckend, wenn man es mit KI vergleichen würde, wenn man da reinschreiben würde, dasselbe Spiel, ne, dass ein Computer anfängt, einen Krieg anzuzetteln, weil sich ein kleiner Junge reingehackt hat. Aber das war damals diese Faszination, überall wo ein Rechner war, hat man zweimal hingeguckt und wollte es unbedingt anschauen. Das hatte eine unfassbare Faszination auf einen ausgeübt.
Ich nehme das tatsächlich heute immer noch wahr. Also mein Sohn ist jetzt 7 Jahre alt und wenn du den an einen Screen setzt, dann ist der weg und dann kann ich ihn 5-mal ansprechen und er reagiert gar nicht und dann tippe ich ihn an und er guckt mich an, als ob ich da ganz plötzlich stehen würde und fragt sich, was ist denn? Also Und wenn ich ihn dann darauf hinweise, dass ich seit 5 Minuten mit ihm rede, ja, ich glaube tatsächlich, also Screens machen etwas mit uns als Menschen und wahrscheinlich stumpfen wir, je älter wir werden, ab und sind trotzdem noch lange nicht stumpf, aber bei Kindern umso mehr. Hast du ein Musikinstrument gespielt? Haben deine Eltern darauf bestanden? Wolltest du dich in irgendeiner Weise musikalisch betätigen?
Ja, das ging, also es war das ich glaube, ich habe das immer gemacht, weil meine Schwester das gemacht hat. Das als musikalischer Einfluss ja tatsächlich von der größeren Schwester erstmal, das färbt das ab, auch was man gehört hat. Und da kam das Thema Gitarre, aber das war natürlich eine Akustikgitarre. Da hast du Zupfen gelernt. Das fand ich halt also ungefähr das Langweiligste, was es auf der Welt gibt. Und vor allem hat es halt überhaupt nicht so geklungen, wie du denkst, dass es klingen muss. Man wollte es natürlich eine E-Gitarre, ne? So ein bisschen wie beim Rechner, merke ich jetzt gerade, wie ich drüber rede. Irgendwie habe ich nie das gekriegt, was ich wollte. Nein, da hast du da ein bisschen gelernt, aber da habe ich nicht den Durchhaltedrang dann gehabt. Also meine Eltern haben auch nicht musiziert. Ich glaube, es ist doch einfach, wenn das so ein bisschen Standard ist, dass es einfach so ganz normal ist, dass man das tut. Und da hatte ich nicht den Drang. Ich habe zwar immer mich super gut mit meinem Gitarrenlehrer verstanden. Der hat mir sogar mal seine erste geschenkt, weil so ein Herzensstück. Aber da habe ich dann irgendwann nicht mehr den Drive weitergekriegt, also da weiterzugehen.
Ich habe jetzt ein bisschen ungelenk und ungeschickt mich an die erste Station deiner Lifeline versucht heranzunähern, nämlich an deine musikalischen mehr als Gehversuche. Du bist dann ja tatsächlich aktiv geworden und unsere ZuhörerInnen wissen nicht, worum es geht. Ich schon, deswegen habe ich versucht, uns das ein bisschen hinzuleiten und dachte, naja, vielleicht gibt es ja irgendetwas, was dich musikalisch gebunden hat oder wo du geprägt wurdest. Jetzt stelle ich mir tatsächlich die Frage, du wirst ja gleich davon erzählen, was da passiert ist. Bist du über den Computer zum Trance gekommen oder über die Musik? Ich würde behaupten, über den Computer.
Ja, ganz klar. Das war einfach das ging ja so Ende der, also die ganz, ganz späten 80er, also 89, so ging es so langsam los, wo das ganze Thema elektronische Musik ja so entstanden ist, also wie ich sie damals halt konsumiert habe. Und dann hat man wieder dasselbe Thema, also wenn man Bands gehört hat, wollte man eben diese E-Gitarre, wollte ja so klingen, wie man das so selber gehört hat im Radio oder auf seiner LP oder was auch immer man sich gekauft hat. Und ähnlich war das in elektronischer Musik. Und dann habe ich irgendwann eigentlich fast nur noch so Elektrozeugs gehört. Also man ist halt so fell in love gekommen und dann ein bisschen älter geworden, dann ja auch auf diese ganzen Partys und was ich so rumgetigert. Und dann hat ein Freund zum ersten Mal, das war damals ein Atari ST, darauf diese Sequencer-Software, also mit der steuert man quasi dann externe Geräte, über MIDI nennt man das, spielt heute alles keine Rolle mehr.
Aber ich weiß, wovon du redest. endlich fühle ich mich tatsächlich gesehen und nicht zu alt.
Oder wir beide sind halt einfach verdammt alt.
Wir haben einfach nur ein gutes Gedächtnis.
Ja, ich glaube auch, das muss es sein. Und die Software ist ja Cubase damals und der hatte, der war auch DJ und der hatte damals beim Club investiert und hatte verkauft und hat sich von diesem ganzen Geld in irrsinns teuren Sampler gekauft, ein Akai. Das waren damals 10.000 Mark, also unbezahlbar für normal, unbezahlbar. Kein Mensch hat sich sowas gekauft, dass man ein paar Samples machen konnte. Und das wollte man natürlich, weil dann hat man plötzlich Sounds gehabt oder Stimmen oder Drumsets und so weiter, wie es vorher so nicht in Zugang hatte. Und plötzlich hat es so geklungen, wie man denkt, dass das eigentlich klingen sollte.
Ja.
Und dann bin ich selber losgegangen und habe mir das erste Keyboard gekauft, ein KY-K11, das weiß ich noch gut. Aber der hat natürlich wieder dasselbe Spiel, kein Meter so geklungen, wie ich will, dass es klingt. Weil so ein MIDI-Keyboard muss ich vorstellen, wenn es da heißt Drum, dann macht es halt so töff, töff. das hat überhaupt nichts mit einer Bassdrum zu tun oder sonstigem. Aber ich konnte halt mal die Software anfangen zu lernen. Hatte dann auch ein Cubase auf PC. Ich glaube, die allererste Version war ein bisschen schlechter, auch das, was man Atari gab. Und da konnte man sich halt mal anbauen und hat gelernt, was heißt ein Arrangement zu machen, wie so ein Stück überhaupt aufgebaut. Da konnte man so anfangen zu lernen. Hat man so eine kleine Community, die also wie das, was man heute eigentlich aussucht, halt leider nicht digital gestützt, sonst wäre die wahrscheinlich viel größer gewesen, aber so ein kleines Netzwerk halt hier in der Umgebung, die auch so Zeugs halt machen. Und dann kam ich über einen Kumpel wiederum an einen dran, den Ben, der einen Zugang hatte hier zum richtig professionellen Studio. Und da hatten wir halt wirklich Zugang zu, richtig Keyboards, Effektgeräten, weil es war damals, man muss einfach so sagen, eine Materialschlacht. Also wenn ich das Material nicht hatte, ich hatte ja keine Chance, irgendwas zu machen, was irgendjemand hören will. Ich brauchte diese, also man brauchte diese Geräte. Da gab es, weiß ich, ein Juno 106, das waren so die typischen Sounds, die man hatte, eine TB303, das waren von Roland immer, das waren diese Sounds, die man benutzt hat, die Drumsets von der 909, 808, das war das, was, das musste so sein, sonst hat man den Sound nicht getroffen. Und es war plötzlich alles im Zugriff.
Was war deine Vision dahinter? Also offensichtlich hattest du Spaß. Ich höre aber raus, es sollte nicht nur Spaß sein.
Nee, es wurde dann natürlich, dann hast du irgendwann geschnallt, dass es echt so klingen kann. Also wolltest du auch die Vision oder der Drang, Vision, wollte mit einer Veröffentlichung kriegen.
Ja.
Also es ging dann eigentlich, wurde dann schon ein bisschen ernster. Man hat versucht, wie muss denn so ein Ding aufgebaut sein, alles drum und dran, den Sound gemacht und immer, konnte ja auch nur am Wochenende rein, wenn das Studio frei war. Das heißt, die Zeit war super begrenzt, in der wir das dann auch wirklich machen konnten. Man muss sich vorstellen, ist aber ist nicht wie heute. Total Recall wird man es heute nicht mehr nennen, damals schon. Nämlich, ich lade ein Stück und mache weiter.
Ja.
Muss ich vorstellen, ist in das Studio rein an einem Sonntagmorgen. Und dann, bis wir überhaupt anfangen konnten zu arrangieren und unsere Settings zu machen, sind ja schon 2 Stunden rum, weil erstmal alles verkabelt werden musste und. Und der Drang ging dann eigentlich schon dazu, zu sagen, wie kommen wir irgendwie auf ein Label? Und da haben wir auch dann extrem darauf hinbearbeitet. Also das klassische Trance-Tracks waren damals so aufgebaut mit der, ja, so ein Pizzicato-Sound. Das ist so, wie man der Geige so ganz arg zupft. Das war da ganz in. Und natürlich irgendeine Frauenstimme drüber, die irgendwas redet. Das, so war es aber eigentlich. Und dann haben wir vieles produziert, weggeschickt und ordentlich absagen. Wenn ich das heute auch höre, verstehe ich es auch total, weil ich hätte auch abgesagt. Damals haben wir gedacht, man hat einen Wunderhit in der Hand. Und 1997 hat es dann geklappt. Dann hat zum ersten Mal ein Frankfurter Label angerufen und hat gesagt, okay, wir picken euch. Das war schon so ein ganz, ganz, ganz special Moment natürlich. Und da hatten wir ein Stück gebaut, genau wie es gerade gesagt hat, Frauenstimmen und so weiter. Die hat so ein bisschen aus einer Rede von Martin Luther King haben wir uns damals bedient. Wenn man den Text von dem jetzt damals hört, würde man sagen, wow, das kannst du heute eigentlich, inhaltlich könntest du sogar noch heute sagen, wie wir sagen, genau so sollte es sein. Ne? Das Teil wurde dann released auf Drizzly Records und kam dann, ich glaube 1997 war es, raus. Da gab es noch World of Music, also Plattenläden wirklich, und es war auf Vinyl noch und halt auch schon CD. Also heute völlig abwegig, wie ich sage, auch schon CD, weil kurz davor gab es eigentlich nur so DJ-Material als Vinyl. Und das war schon toll, das muss man einfach sagen. Also in dem Moment, wenn du da in irgendeinem Plattenladen siehst, da deine eigene Platte oder CD, das ist schon was sehr Überragendes erstmal. Ne? Da ging es aber nicht um damit ins Geld verdienen, das war nicht so das Thema, sondern es war eine intrinsisch motivierte
die Mission.
Das war eher dieses Mission-Ding dann, ja.
Jetzt spreche ich aber nicht mit dem Dieter Bohlen aus dem badischen Raum. Was ist schiefgegangen? Also vielleicht hättest du ja damit tatsächlich auch deinen Lebensunterhalt bestreiten können. Mhm. Was hat am Ende dazu geführt, dass du nicht professioneller Musiker geworden bist?
Also ich habe das dann schon relativ lang durchgezogen. Ich sag mal so 5 Jahre war echt ernst.
Ja.
Verschiedene Releases gehabt, bestimmt über 80 Veröffentlichungen und was weiß ich. Aber irgendwann hat man gemerkt, entweder du schaffst den kommerziellen Durchbruch
oder
halt nicht. Wir haben ein paar Mal dran gekratzt. Wir wurden mal von einem Major gepickt, wie man so schön sagt, also von der Virgin damals mit einem Track. Wir hatten ein offizielles Video gedreht haben wir einen Soundtrack für die Euromir gemacht im Europapark, und da gab es Department M, also Tochterfirma Fieber, also ein richtiges Musikvideo gedreht mit allem drum und dran.
Ja.
Da war so ein paar Mal, war man so dran, hat er dann gemerkt, naja, gut, das, was Geld wo reinkam, ging ja gerade wieder ins Studio rein. Also es war so ein Durchlauferhitzer.
Ja.
Und dann war auch klar, das wird nichts sein, wo einem mal wirklich ein Leben finanziert. Weil es ist ein Wahnsinns-Zeitfresser gewesen, muss ich einfach sagen. Also Zeitfresser, das klingt negativ, ich habe es ja gerne gemacht, aber irgendwann ist es eben auch gekippt.
Ja.
Erstens wurde es immer ernster, das heißt, wenn wir was produziert haben, was nicht veröffentlicht wurde, war das ganz schlimm, weil der Anspruch einfach dann, der wächst natürlich enorm dann.
Klar.
Und alles, was dann schlechter ist, ist dann auch eher nach unten ziehend. Da kam auch dann Studium dazu und halt auch dann irgendwann die normale, in Anführungszeichen, Arbeit, und dann arbeiten den ganzen Tag und abends im Studio nochmal 8 Stunden. Nach einem halben Jahr merkst du selber, das macht keinen Sinn, da musste ich dann echt tatsächlich entscheiden. Und dann ist es mit der Musik halt zurückgegangen, weil ich gesehen habe, das wird kein Spiel, das sich ernähren wird. Ich kriege zwar bis heute noch Tantiemen und GEMA, also nicht, da wird man sich reich von. Es ist eher so witzig, das liegt aber eher daran, dass wir auf ein paar sehr, sehr großen Samplern waren, wie Trance, was ist Dream Dance, und vor allem die Café Del Mar waren wir 3-mal drauf, und die ist doch immer noch sehr gehört und immer aktuell irgendwie. Also die stirbt nicht so weg.
Aber ich kann dich jetzt nicht einfach so davon kommen lassen, ohne dass du von deinem eigentlich größten musikalischen Erfolg berichtest, wo du ja letztendlich hoffst, dass er noch ein paar Jahre anhält, dass du den vielleicht sogar mal mit deiner Tochter teilen kannst.
Ja, das glaube ich, bin ich sogar kurz davor. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es der größte ist, aber der bekannteste wahrscheinlich schon. Das ist.
Ich habe zumindest das Gefühl, dass es der ist, der dir am ehesten am Herzen liegt.
Das ist halt der, wo so, weil auch hier regional sau bekannt ist. Das ist der Soundtrack zur Euromir, zur Achterbahn im Europapark. Das Stück heißt Lift Off. Das ist eine ganz lustige Geschichte vielleicht auch, weil eigentlich hatten wir da gar keinen Bock drauf. Also der Studiobesitzer kam damals rein und hat gesagt, ey, ihr hockt ja immer for free drinnen, jetzt baue ich euch mal, weil ich produziere viel für Europapark, macht uns mal so einen kurzen Riff. Da hat mir, wie gesagt, begrenzte Zeit. nur, hat überhaupt keine Lust drauf. Haben einen kurzen Riff gemacht, ein bisschen Bum-Bum drunter, so war es eigentlich. Dann lief es da rein, dann kam eine Irrsinns Resonanz. Und es hat dann dazu geführt, dass eben eine komplette LP produziert worden ist von uns. Der Track erstmal wirklich entstand, es war kein fertiger. Und dann eben bis zu Video gedreht und so weiter. Und der läuft halt seit 1998 bis heute rauf und runter den ganzen Tag in dieser Achterbahn. Und ist da richtig, schon kann man sagen, glaube ich, schon Kult geworden, weil also auch das Netz ist voll. YouTube, TikTok wird man ganz viel finden und die Leute identifizieren den Song mit dem Achterbahn-Thema. Ja.
Und auf Spotify wurde er fast 4 Millionen Mal abgerufen.
Das wusste ich gar nicht, weil ich nutze immer, muss ich zugeben, Amazon Music. Aber das ist ja, ganz spannend. Vor allem, es ist ja eigentlich vom Sound her, es ist ein alter Sound, dass der noch so ankommt. Und auch wenn ich dann ab und zu mal im Europapark bin und stehe da drin und sehe dann Leute, die da immer noch in der Schlange stehen und das ist ja nicht sonderlich laut und da rumhüpfen und sich freuen, dann ist das schon irgendwie ein tolles Gefühl. Und jetzt bin ich, die Annie, kann ich jetzt vielleicht auch dieses Wochenende gucken, glaube ich, kann ich zum ersten Mal mit ihr das dann fahren. Und das wäre schon cool. Das ist dann schon sehr emotional. Also weil das hätte ja kein Mensch jemals gedacht, ne, dass du mit deiner eigenen Tochter 26 Jahre später da drin hockst. Das hat schon was sehr Bewegendes.
Ja.
Ab dann können sie es abbauen, dann ist es mir auch egal.
Du hast gerade davon erzählt, dass du dann im Studium immer weniger Zeit hattest für die Musik oder bereit warst, dir Zeit zu nehmen für die Musik. Was hast du studiert?
Ich habe Medieninformatik studiert. Hm. Also das ganze Thema hat mich da eben das fasziniert, weil da war damals das ganze Thema 3D-Computer-Graphics, dann das ganze Thema. Muss ich vorstellen, konnte man das nicht auf einem normalen Rechner, da gab es so Rechner, die SGIs, da kam er gar nicht dran normalerweise, um dann mit 3D-Software zu spielen.
Ja.
Audio war da auch ein Thema, das war natürlich in die Hände gespielt und natürlich dann ganz normal Informatik, Programmierung und so weiter. Ich bin dann den Stream in dem Studio ganz klar schon damals straight nur auf online.
Mhm.
Das hat mich am meisten fasziniert, wie schnell du was erstellen kannst, wo auch eine Visualität reinkommt und diese Möglichkeiten, ja, in dieser Web 1.0-Phase, wie man heute vielleicht sagen würde.
Wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, ja.
Christian, ich habe dich in den wenigen Begegnungen, die wir bisher hatten, immer als sehr, sehr fröhlichen Menschen wahrgenommen. Und auch als jemanden, der imstande ist, diese Fröhlichkeit und auch so einen Grundoptimismus zu versprühen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer so in deinem Leben gewesen ist, weil ich auf die zweite Station deiner Lifeline anspiele, die für dich auch einen Wendepunkt im Leben dargestellt hat. Du hast eine Freundin verloren, die du aus dem Kindergarten gekannt hast. Also tatsächlich jemand, der dich bis dahin lange begleitet hat, nämlich deine Freundin Katja. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, warum das auf deiner Lifeline Platz findet, als auch einzige Erfahrung, die tatsächlich negativ geprägt ist, als einschneidendes Erlebnis. Und dann auch, was sich dadurch für dich geändert hat, weil du ja auch berichtet hast im Vorgespräch, dass das eben einen Wendepunkt dargestellt hat.
Seit ich mich erinnern kann, wie wir am Anfang des Gesprächs waren, wäre das so eine Person, die ich sofort nennen würde, weil die einfach, ja, seit ich mich irgendwie auf der Welt an irgendwas erinnern kann, war die mit da vom Kindergarten, bis die ganze Schulzeit mit begleitet. Dann später hat man sich mal so ein bisschen kurz aus den Augen verloren, aber immer gemeinsam. Und die hatte, ich weiß gar nicht, ob es da 15, 16 war, zum ersten Mal Krebs. Dann wurde es aber geheilt. Sie selber wurde dann Ärztin, hat gesagt, sie will da irgendwie was dran ändern. Also sehr geprägt. War gar nicht so stark in der Schule, hat sich da echt richtig krass durchgebissen, hat es auch alles dann erreicht und geschafft. Und dann kam halt das Scheißding zurück. Und dann ist sie 2006 im Dezember verstorben. Das war aus mehreren Hinsicht sehr prägend. Erstens hatte ich gelernt, wie Menschen so ticken. Das ein bisschen konnte ich es im Zivi lernen, aber da war das nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil natürlich, ne, wenn du jemanden, das ist ja nicht so, das macht ja nicht zack, das ist ein ganz, ganz furchtbar langer Prozess. Und dann kommen Menschen, die besuchen noch und dann hören die das mal auf. Und nicht, weil sie böse sind, weil sie selber nicht so mit klarkommen, dann trauen sie sich auch nicht wieder hinzugehen. Also das war so alles, was mich sehr geprägt hat. Und ich weiß immer noch, die Besucher war ganz, ganz fasziniert von Eltern, die draußen standen und sich dann zusammengebrochen sind, im Zimmer wieder komplett zusammengerissen haben, damit die Katja da diese Trauer nicht ab. Die Katja hat geguckt, dass auch alles erledigt ist. Die wollte alles auflösen schon. Die wusste, hat aber auch zu mir mal gesagt, sie will jetzt nicht sterben. Und zum Schluss durfte ich auch nicht mehr ins Zimmer, weil die ist einfach so ab. Die wollte nicht mehr, dass man sie so sieht. Und Und dann kommen halt so Fragen, ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder mal gemacht. Es war natürlich auch noch genau in dieser vor Weihnachten, dieser ganzen Zeit, wo vielleicht der eine oder andere auch mal so kennt, so diese Jahreswechsel, wo man so ins Nachdenken kommt. Da kamen diese großen Fragen, was mache ich eigentlich? Macht das einen Sinn? Macht das Spaß? Soll ich das überhaupt tun? Wo bringt es dich denn hin? Also diese ganz, ganz großen Fragen, da war ich schon ordentlich aus der Bahn. Und da hat man sich natürlich dann genau von Dingen auch irgendwie auch gelöst natürlich dann auch, ne? Und da gleichzeitig kam das Thema dann auf, dass einfach zukommen ist in Richtung Startup und so. Wüsste ich gar nicht, ob ich das, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich hätte, glaube ich, das nie gemacht mit einer eigenen Unternehmensgründung so, wie wenn nicht das passiert wäre. Gar nicht bewertet gut in schlecht, sondern einfach von diesem, da muss noch was anderes sein. Das war so ein Triggerpunkt.
Ja, anders ist hier nicht immer besser.
Nee, anders ist dort gewesen. Ich habe gemerkt, ich war da auch in der Anstellung, auch damals bei Haufe, und da hatte ich gemerkt, ich drehe mich wie so ein Korkenzieher immer tiefer in was Negatives rein, nicht in sowas Positives. Und aber gemerkt, irgendwie viel zu viel, die mitquatschen und weiß, dass ich was und wie dich das überhaupt noch und was macht denn das überhaupt? Also, ne, früher bei Musik war es auch gewöhnt, dass ich da zusammen das zwar gemacht, aber es war irgendwann fertig, du konntest entscheiden, das war dein Ding. Und da kam das nochmal stärker einfach auf, dass das eigentlich so gerade nicht ist. Dass ganz viele Kompromisse gehst, die du eigentlich gar nicht gehen willst. Das heißt nicht, dass man nicht zusammen Kompromiss finden soll, aber es gibt auch welche, da geht man mit, um es irgendwie so einen Konsensquatsch zu machen. Ja. Und das wollte ich ja gar nicht. Weil ich gesagt, ob ein Konsens was Gutes ist, und dann das wollte ich eigentlich dann auch mit verändern, vielleicht mal zeigen, nee, das muss auch was anderes geben. Und diese Offenheit dafür, da auch was loslassen, das war schon stark geprägt durch diese Zeit dann. Also, weil ich glaube, ich hätte die Fragen vielleicht auch gestellt, nicht so krass beantwortet. Aus der heutigen Sicht für mich krass.
Ja, du bist dann am Ende eben auch in der Selbstständigkeit gelandet, hast ein eigenes Unternehmen gegründet. Mhm. ZapLife. Jetzt ist ZapLife nicht das nächste Google und nicht das nächste BMW geworden. Was war ZapLife?
ZapLife war damals die Idee zu sagen, eigentlich, das war immer, da muss man dann denken, 2006, das eine wird sich erinnert, wurde, hat Google YouTube für 1,6 Milliarden gekauft. Es ging da drauf und runter durch die Tage, schon weiß ich was, heute will kein Mensch mehr drüber schreiben bei einem 1,6 Milliarden Exit. Und da haben wir uns mit beschäftigt, Mensch, technisch geht's doch schon, dass man sogar das ganze Thema nicht on demand, also ein Abruf vom Video, sondern das Ganze auch live machen kann.
Ihr habt Twitch vor Twitch gemacht.
Twitch war vorher, Justin TV war da mit drin.
Ja.
Und der Justin war einer der Ersten, der mal so rumgerannt ist und jetzt dann so eine Webcam und sich selbst eigentlich den ganzen Tag aufgenommen hat. So in den USA ging das Thema los. Da gab es noch Mogulus, also gab es ein, zwei in den USA, die auch gestartet sind, so gleichzeitig. Und die wahrscheinlich denselben Traum hatten, zu sagen, hey, das Live-Format ist eigentlich das Ding schlechthin, weil es gibt so viele Sachen auf der Welt, verschiedene Sportsachen, irgendwelche Safaris, kann ich erzählen, alles krankste Sachen haben wir da mit übertragen. Aber es ist halt so ein Henne-Ei-Ding. Du brauchst einerseits Producer, die es machen, und Viewer, die dann gucken. Wir kamen super starke Inhalte. Wir haben live aus dem Busch in Südafrika gestreamt. Wir haben eine Überquerung vom Ozean. Der ist immer und man konnte live streamen aus dem Nirgendwo. Wir reden ja von 2009, ne? Wenn ich dann denke, dass ich heute also in ein Funkloch komme.
Ich wollte gerade sagen, aus einer Zeit vor Starlink.
Ja, genau. Lauter so Formate, Basketball, also Geschichten. Aber das Problem ist halt, dass ganz vieles, was interessant ist, nämlich Rechte drauf sitzen. Da war man vielleicht ein bisschen blauäugig, ne? Ganz viele Firmen haben Rechte bis ins Nirgendwo, auch wenn sie die nicht nutzen.
Ja.
Und damit kannst du was machen, aber kannst auch keine Werbung reinschalten und so weiter. Also so Geschichten, das wurde immer schwerer. Und es war noch ein bisschen technisch sehr anspruchsvoll, weil da muss man sich vorstellen, es war noch nicht Handy. Wir hatten zwar so einen Handy-Stream, auch damals auf Symbian für Nokia, völlig abgefahren, ja. Wo du wirklich streamen konntest live. Das war aber eben alles viel zu funky, zu technikverliebt, würde ich jetzt heute sagen. Also es ging zwar, aber es war noch technische Spielerei, weil es noch nicht nutzbar war in dem Sinne, ne? Ton war noch ein Riesenthema, ist heute ja auch noch oft, aber da so richtig groß. Und das waren alles so die Themen. Und was wir leider nicht gesehen haben, du hast jetzt gerade schon vorweggenommen, Twitch. Obwohl wir hätten es echt sehen können, weil wir hatten so ein paar Zocker-Streamer. Aber ich habe es nicht erkannt, dass das Einfachste ist zum Übertragen und eine riesen Base hat, wo zugeguckt wird. Weil wenn ich am PC schon spiele, ist es sehr einfach, sowohl Ton als auch Sonstiges einfach in den Äther zu spülen sozusagen, versus eine komplette Kamera aufzubauen mit allem drum und dran. Genau, das ist uns versagt geblieben. Und der Justin, der hat es damals die haben das damals gesehen und die Story kennt man, die, glaube ich, wurden für 100 Millionen irgendwas plus an Amazon dann irgendwann den Exit gemacht. Wir waren viel im Gespräch damals mit zum Beispiel MyVideo, gibt's ja auch nicht mehr. Das, die waren in der ProSieben-Truppe, die waren auch interessiert dann zum Schluss an so einen Asset-Buyout. Können auch noch erzählen, wie es da dann weitergegangen ist, aber das hat leider haben wir dann nicht mehr den Zug reinbekommen. Man war eigentlich ganz gut investiert und alles, aber das hat nicht geklappt, in den Scale zu kriegen.
Wie hießen die Plattform, die dann bei Burda gelandet ist, die Ibrahim Efsan und Thomas Bachem gegründet haben?
Die vom Ibo, das war Sevenload. Das war eher so ein YouTube-Klon.
Ja, also genau.
Das war das On-Demand-Ding.
Ja, weil du gerade mein Video gesagt hast und im Grunde waren ja mein Video und Sevenload.
Richtig, das war so auch um die Zeit kurz. Ich glaube, die haben so 2008, schätze ich mal, an Burda verkauft.
Ja.
Das war aber ein YouTube-Klon, also klassisches On-Demand, wo die hochgezogen haben. Ja.
Und dann ist etwas passiert, womit du eigentlich schon abgeschlossen hattest und was dann ja bis heute in gewisser Weise deine Heimat beruflich zumindest geblieben ist. Du bist zurück zur Haufe Group gegangen.
Mhm.
Und du hast gerade davon erzählt, dass du dich da immer so ein bisschen weiter reingedreht hast und es eine negative Dynamik hatte. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, zurückzugehen an einen Ort, der am Ende negativ assoziiert war.
Mhm.
Du hast dir jetzt, achte bitte auf das Wortspiel, ihr habt für dich eine grüne Wiese geschaffen, die dann aber farblich doch ganz anders ausgesehen hat.
Genau, es war der sogenannte Blue Ocean. Also was hatte ich da hole ich aber ganz kurz noch, vielleicht dann außen verstehen kann. Das Negativ hat sich schon davor gedreht, weil ich ja gemerkt habe, es ist ja nicht ein Laden oder Menschen negativ, sondern das ist ja die eigene Einstellung und oder das Thema, wie man damit halt auch umgeht.
Ja.
Und euch gibt's danach, gab's auch Themen, wo ich denke, naja gut, lieber Steiger, vielleicht hättest du da auch ein bisschen anders mal agieren. Also ich habe es halt nicht geschafft.
Klar.
Und ich hatte immer wieder Kontakt damals mit dem damaligen CEO und der hat mir eigentlich im Namen, würde ich sagen, so eine Carte Blanche gegeben. Und das hat dann wieder gereizt. Also du hast keinen Kontrahierungszwang, du musst niemanden nehmen,
ja.
Du kannst ganz frei aufschlagen. Du hast ein Budget, du kannst dich auch raussetzen sozusagen, du musst gar nicht in den ganzen Laden sozusagen das alles so eine bewusste Seite. Und ich glaube, das haben die damals gesagt oder er auch, weil die ja auch ganz viel ausprobiert hatten schon, wie kriege ich wieder neue Innovationen rein und so weiter. Und das war so ein Triggerpunkt, ich dachte, das macht ja irgendwie Sinn, weil wenn es nicht klappt, war ich da auch relativ entspannt, war kam ja aus einer anderen Zeit, in den 2,5 Jahren Zapplife, ist man schon, geht man ganz anders mit Risiko und so weiter um, wie jetzt in reinen Angestelltenform. Und das heißt, gut, etwas wird was oder es wird halt eigentlich nichts, wo ich ja gar keinen. Also was soll jetzt groß passieren? Wenn es geil ist, ist geil. Wenn nicht, ist es halt zu Ende sozusagen. Und das Thema hieß damals, finde ich auch immer noch stark, gemäß dem Buch Blauer Ozean, also der Blaue Ozean, der Blue Ocean, der teilt den Markt in den Red und den Blue Ocean. Und der Red ist so das Bestehende, wo man ist. Und das sind, glaube ich, fast alle Firmen. Das ist auch gut. Das heißt nämlich, ich habe ein ganz, ganz tolles Business vielleicht. Aber es wird so ein bisschen blutig. Ne? Also das, weil ich habe ganz viel mit Konkurrenz und Wettbewerb. Die bauen was Neues, ich ziehe nach, zahlt aber kein Kunde mehr. Also irgendwann ist halt jedes Geschäft zu Ende. So dieser rote Ozean. Und der blaue war so das, ist ja sehr schön bildlich auch, ne, den Wettbewerb ausweichen. Jetzt klang es an, was für ein Bullshit-Bingo-Gewatsche. Also muss ich natürlich kennen, um ihm auszuweichen. Die haben auch saugeile Tools, die ich bis heute sehr gerne nutze, um das eben greifbar zu machen. Aber eben sich vollkommen auf Neukunden zu konzentrieren. Null Rücksicht nehmen auf das, was schon da ist. Das klingt immer so banal. Das ist nicht so einfach, wenn du ein sehr starkes Geschäft hast, wo eigentlich gut läuft.
Und wenn du auch eine Geschichte hast.
Und wenn du auch eine Geschichte hast, genau, dann ist es ganz, ganz schwer, nämlich das ist loslassen pur, andere KPIs zu lassen und so weiter. Da hatten wir aber damals die Stütze eben auch, dass das auch passiert ist, weil du natürlich im Zuge dessen, wo man dann gestartet ist, eigentlich alle typischen Abteilungen gefühlt aus deren Sicht angreifst. Ne? Du gehst erst hin und sagst, du suchst Entwickler. Ja, halt, wir sind doch die Entwicklung. Das heißt, das ist ja kein Gegeneinander, das ist eine Abhängigkeit. So gucke ich in die Welt auch heute noch. Ohne Blue Oceans ist irgendwann Ende in der Sprache, in dieser Welt, weil jeder rote Ozean ist irgendwann zu Ende. Das ist mein Lieblingszitat aus dem Buch, kein Unternehmen ist langfristig erfolgreich. Jetzt können wir sagen, es ist ja super Debris. Warum ist das Lieblingszitat? Ich würde vielleicht auch sagen, eher kein Geschäftsmodell ist langfristig erfolgreich, würde ich es heute eher nennen, weil es einfach so ist. Ganz viele Geschäfte, die wir heute kennen, die gab es einfach nicht vor 100 Jahren sowieso nicht. Da gab es nicht mal Software. Pferdekutschen laufen nur noch, wenn du in Neuschwanstein bist, sonst ist das Thema weg. Das war ja damals 1900 voll am Start. Bankprodukte, wie wir sie kennen, Aktien, Börsen, all diese Themen, egal wo du hinguckst, gab es gar nicht. Also ganze Branchen.
Ja.
Und die letzte, die jetzt auch gefallen ist, war ja so ein bisschen die Automobilbranche. Da hatte ich so zu 10 noch gedacht, komisch, alles wackelt, alles wird disruptiert so in der damaligen Sprache in den 10er Jahren. Außer die Automobilbranche, und jetzt haben wir auch gesehen, was da passiert. Da geht es ja nur auch richtig durcheinander, schon seit jetzt ein paar Jahren natürlich. Und das zeigt eigentlich ganz gut, wer sich nicht immer wieder neu erfindet, leicht paranoid vielleicht in die Welt geht, der wird verschwinden von der Bühne. Das wissen wir alle. Ich glaube, das ist so ein No-Brainer. Aber das in ein System zu gießen, zu schauen, wie ich das immer wieder die Disziplin habe, das neu zu tun und auch zulasse, zu wieder zu fragen, auch wir sind jetzt ja schon wieder in so einer Phase, das ist gar nicht so einfach, auch wenn es jedem einleuchtet, weil rein faktisch ist uns das, glaube ich, allen klar, dass es genauso ist.
Ja, ich habe dazu tatsächlich eine Rückfrage. Ich stelle mir das an vielen Punkten ein bisschen einfacher vor, als an dem Punkt, an dem du dich befunden hast, weil du ja gerade schon auch so ein bisschen davon erzählt hast, dass du ja in einem System gearbeitet hast, in dem es eben eine Geschichte gibt. Und Geschichte ist ja auch das, was Unternehmen stark macht. Also wir müssen ja nicht immer nur schauen, was das Risiko dasteht. Und ich bin, by the way, total auf deiner Seite. Man muss sich immer wieder neu erfinden, um eben nicht von der Bildfläche zu verschwinden. Gleichzeitig ist es ja schon so, dass man ja auch eine Verpflichtung hat gegenüber den Menschen, die da sind. Und dieser Veränderungsdrang, dieser permanente, das Paranoide zu sagen, wir müssen morgen eine andere Person sein als heute, um der Welt genügen zu können, das hat ja nicht jeder automatisch so in sich wie du. Man stößt wahrscheinlich nicht auf allzu viel Gegenliebe, zumindest nicht überall, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, mit einer großen Geschichte, wie es die Haufe Group bis heute ist und auch zum Glück noch die nächsten Jahre so sein kann, weil das eben offensichtlich hier doch ein Unternehmen ist, das bereit ist, sich anzupassen und sich neu zu erfinden. Wie bist du davor gegangen, um nicht deine KollegInnen vor den Kopf zu stoßen und nicht zu verlieren?
Also zum Teil muss man ehrlich sagen, ich glaube ein bisschen diese Reibung, die da erzeugt wird, die wird auch immer da sein. Ich glaube, man muss super aufpassen, dass man nicht in so einen Konsenskompromiss-Dingsfalle dann reintappt, dass man es allen dann recht macht. Das wird nicht passieren. In dem Moment, wenn man was verändert, hinterfragt, wird es Menschen geben, das ist auch gut so, die das verteidigen. Und das ist das, was mit gegen dich, da kriegst du keine Liebe. Ich glaube, du musst eher mit klarkommen, dass du eine Zeit erstmal beweisen musst, weil noch ist es auch, finde ich, ganz okay, dass du die nicht kriegst, weil du hast so gar nicht gezeigt, dass du im Markt erfolgreich bist.
Ja, das sind ja auch nur Hypothesen.
Genau, es
ja.
Ist alles nur, das hört man so oft hier, Ideation, bla bla bla.
Ja.
Das habe ich alles gesehen an Labs, an Venture-Zeugs und sonstiges. Alle großen Firmen haben das ja gemacht. Garagen hieß es in der Schweiz und was weiß ich was. Und meistens waren es ja die vollen Fails, weil es eigentlich eher so, dass der CEO gut dasteht und ein paar Fotos machen kann vor irgendeiner Bilderwand, dass er halt funky ist. So, ich werde ein bisschen flapsig jetzt, aber das habe ich so damals ein bisschen wahrgenommen.
Ja.
Ich fand es auch gar nicht schlimm, wenn nicht so ernst genommen werden, weil wir haben ja noch nichts, also außer eine Idee, und eine Idee pivotiert immer. Also das konnte ich auch selbst auch lernen. Du musst dich drauf einstellen, du startest halt. Mehr ist eine Idee auch nicht. Ich höre immer so oft, dass Unternehmen sagen, oh, wir haben uns fehlt an Ideen oder wir haben zu viele. Beides mal, denke ich, ist völlig egal. Idee ist ein Startpunkt. Also sonst bin ich halt der Forschung oder so, machen wir nicht. Wir wollen Innovation. Innovation ist about selling. Und ich sage mal, Innovation is no insurance. Das heißt, ich muss halt loslegen ins Risiko und weiß noch nicht genau, wie ich da landen werde. Und das Problem ist halt, dass das dann Menschen sehr gerne sofort mit ihren alten Attitüden belegen. Das heißt, du startest was Neues, dann kommt so, ja, wo ist jetzt der Profit, wo ist der Umsatz, wie viele Kunden habt ihr denn schon? Aber das ist ja noch gar nicht die KPI zu dem Zeitpunkt. Natürlich ist es irgendwann, aber nicht in diesem Zeitpunkt. Und da haben wir uns ein System entwickelt, das wir nicht bis heute leben. Wir haben es damals Wave getauft, nennen wir heute nicht mehr so, das war von Blue Ocean, also Wellen. Weil wir gesagt haben, es gibt sowas wie Scout-Phase, Proof-Phase und Deliver-Phase. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, man hat das Scout, da geht es bis heute so wirklich rein ums Need-Finding, also Bedürfnisse verstehen von Menschen oder deinen Kunden oder das unschöne Wort Zielgruppe. Also verstehen, was braucht denn jemand? Das ist auch bis heute das A und O. Sonst ist es technische Spielerei, ne? Also wie wir mit Zap Life und so weiter auch viele technische Spiele, es war toll, dass es geht, aber es braucht halt keiner, dann nutzt halt auch nichts. Und das muss man intensiv verstehen. Da haben wir damals eben 2010 dann angefangen mit Design Thinking und so weiter. Das ist auch aus so einem Bullshit-Bingo-Fasswort leider geworden. Ich finde es immer noch stark, aber es wird halt so ein bisschen verdreht oft. Und haben versucht, bestmöglich zu verstehen, was ist denn ein Need? Und das war diese Scout-Phase. Da haben wir uns auf, ich glaube, damals für, das hieß damals Screenend, was wir heute als Lex für Office kennen, fast ein Dreivierteljahr genommen und rumgeturnt mit ganz vielen Unternehmen, schon fast 800 Stück, und haben immer gesprochen, was ist denn das, was ist denn euer Need? Wir haben rausgearbeitet damals und wir rennen dem heute noch hinterher, ist eigentlich ganz krass, nämlich, wo stehe ich heute und vor allem in der Zukunft? Das ist, was ein Unternehmer treibt. Ich kürze jetzt ein bisschen ab, damit es nicht zu lang wird. Und dann kommt man in die Brew-Phase. Brew-Phase heißt Marktfähigkeit. Technologisch, bisschen Zahlen natürlich auch, damals SaaS-Metriken, also geht es überhaupt auf, wenn es denn rennt und so weiter. Und das meine ich mit Innovation as No Insurance, weil ich kann nur das Risiko minimieren. Wenn mir einer sagt, es ist null Risiko, würde ich sofort rausgehen. Weil dann mache ich was, was es schon gibt. Das ist dieses Wettbewerb ausweichen, die ganze Blue Ocean-Denke und so weiter, die da eigentlich reinkommt. Und wenn ich durch diese Phase durch bin, dann komme ich ins Deliver und dann kommen die agilen Methoden, Scrum und Co. Dann wird es aber auch teurer. Man kann sich vorstellen, man hat relativ wenig Menschen in dieser Explore-Scout-Phase. Aber was ich da falsch mache, rächt sich nach hinten natürlich ganz, ganz ungemein. Und dann kommt diese Phase, das ist es überhaupt machbar? Also es ist eher so Business Modeling, haben wir das damals immer genannt. Ganz wichtig, weil sonst ist es wieder eine technische Spielerei versus es muss wirklich einen Impact haben und auch die Chance auf gute, irgendwann eben auch Profit, und dann eben diese Entwicklungsphase. Nachdem sind wir durchgegangen und damit konnte ich aber auch gut mit den damaligen Stakeholdern klar machen, Achtung Leute, wir sind gerade am Scouten, also fragt mich nicht, wann das Produkt da ist. Also sonst stellt uns ab, wir machen gerade noch gar kein Produkt. Und dann konnte ich die aber gut an diesen Phasen auch da intern relativ gut klar machen, wo sind wir gerade und was ist das jeweilige Outcome der jeweiligen Phase. Das hat echt ungemein geholfen, dass nicht diese typische Hektik aufkommt. Ja, die müssen doch jetzt auch mal hier bringen. Wo ist denn jetzt der erste Umsatz? Ja, was machen die denn eigentlich da? Ihr seid ein Dreiweißi, ihr könnt es jederzeit abstellen, aber das ist das, was wir gerade tun, wie wir vorgehen. Und da waren wir auch sehr konsequent, sehr stringent eigentlich dann in den Umsätzen und haben dann eigentlich ja, zwei Wege auch für die Group gemacht. Das eine ist das, was eben heute als Lexware Office kennen. Und auch den Haufe Zeugnismanager kam auch aus dieser Zeit heraus. Und bei Lexware Office bin ich dann geblieben, wie man es vielleicht heute weiß. Ne?
Wie man es heute weiß. Bevor wir zu Lexware und LexOffice kommen, würde ich gerne tatsächlich zum Menschen, Christian, noch kurz zurückkehren. Denn dazwischen sind zwei Dinge passiert, die für dein jetziges Leben eine mindestens genauso große Rolle spielen wie dein berufliches Wirken und das, was dich ja zumindest tagsüber, wenn du nicht gerade Urlaub hast, antreibt, nämlich ich würde gerne sagen, du hast deine Frau kennengelernt, aber das ist falsch, sondern ihr kanntet euch schon vorher, aber irgendetwas ist zwischen euch passiert, was letztlich dazu geführt hat, dass ihr Mann und Frau oder Frau und Mann geworden seid. Und so wie du von deiner Frau sprichst, ist das nicht einfach nur ein Kapitel in deinem Leben, sondern tatsächlich etwas, was du ja auch, wovon du sagst, dass es einfach sehr viel ausmacht, wie du heute bist und wer du heute bist.
Ja, das kann man so sagen. Es wird jetzt wahrscheinlich wieder viele sagen, das ist gut, das sagt ja jeder. Kann ja jeder sagen, aber als Janine in mein Leben gekommen ist, sozusagen, also nicht zum ersten Mal, weil kennt man schon ganz lange, sondern in einer Form von einer Beziehung, ist halt schon ganz viel passiert. Es ist einfach eine andere Form gewesen. Ich war davor auch schon mal verheiratet, hat eine Scheidung hinter mir. Gott sei Dank gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau und vice versa. Finde ich immer ganz wichtig zu erwähnen, weil sonst immer sehr schade ist. Man hat auch viel Zeit verbracht. Aber mit Janine ist halt natürlich was viel Tieferes irgendwie dann nochmal passiert, ohne jetzt das andere zu schmälern. Aber wir hatten einfach viel mehr Gemeinsamkeit nochmal, was das, was wir ganz platt an Spaß und Humor haben. Wir haben beide eine große Liebe zu Designermöbeln, leider könnte man auch sagen. Das ist eine große Leidenschaft von uns.
Teures Hobby.
Das ist teures Hobby. lieben aber auch, also feiern das aber auch. Ne? Also wir kaufen es einfach irgendwas und dann ist es halt da, sondern wir leben das wirklich, also wir erfreuen uns da tagtäglich dran, wenn wir uns was wieder sozusagen erarbeitet haben. Und Wohnung ist uns was ganz Wichtiges. Auch das gleicht uns. Jenny kocht auch sehr gut. Das sieht man mir leider an. Das ist ein bisschen, also ich will hier nicht abgewöhnen, aber wir haben beide wahnsinnig viel Spaß an Essen und trinken und auch mit Freunden treffen. Das ist uns halt, das klingt alles so normal. Aber ich sag mal, das geht's ja. Urlaub findet jeder toll. Irgendwie auf den Malediven abhängen 2 Wochen, das findet jetzt wahrscheinlich keiner schrecklich, außer die, wo nicht auf einer Insel sein wollen. Aber den Alltag in was Tolles zu haben, also gern zu Hause zu sein, auch wenn jetzt viele sagen vielleicht, ich bin auch relativ viel unterwegs, aber ich gehe ungern weg von zu Hause bis heute. Ich freue mich immer, nach Hause zu kommen. Das ist mir ganz, ganz, ganz viel wert und das ist auch bis heute gleich. Wir haben uns damals, also geheiratet, gesagt, wir wollen nie, haben uns auch bis heute, ich glaube, wirklich fast, ich weiß gar nicht, ob wir gebrochen haben, das Versprechen, wir wollen nie zusammen einschlafen im Streit.
Ja.
Das ist echt was Tolles. Also wenn man das ist nicht, dass wir jetzt nie streiten, aber wir haben, finde ich, schon eine relativ harmonische Miteinander, wie wir umgehen, uns auch gegenseitig respektieren. Ich war auch schon älter dann da, vielleicht liegt es auch daran, aber es ist eine ganz andere Form eines gemeinsamen Lebens, wie ich es kannte.
Ja, die Frage, wie ich auch das Leben mit meiner Frau erlebe, ich würde sagen, wir streiten nicht wenig, aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir miteinander streiten, dann streiten wir, um etwas gemeinsam zu lösen und nicht, um uns das Leben gegenseitig schwer zu machen.
Ja, genau.
Sondern wir haben unterschiedliche Ansätze, wie wir versuchen, etwas, was entweder nicht gut ist oder besser gehen könnte, zu verbessern. Und wenn du spürst, dass dein Gegenüber aus einer guten Intention heraus streitet, dann finde ich, ist das auch ein Streit, den man gut und gerne führt, im Wissen, dass es hier nicht darum geht, dass die Person dir etwas Böses will, sondern dann, dass sie es gut mit dir meint. Und dann, finde ich, ist es umso leichter, einen Streit auch abzuhaken und auch wieder gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen, weil man sich auch nichts kaputt gemacht hat.
Absolut. Und das ist ja auch wichtig, gehört ja dazu, ne? Also eine Beziehung ist ja am Ende auch Arbeit. Also immer diese schöne Seite, aber es heißt ja, und das heißt immer an sich arbeiten. Ich kann meine Frau nicht drehen, also Janine kann mich nicht drehen und ich kann Janine nicht drehen. Das muss ja immer wieder klar sein.
Ja.
Aber ich kann mich ändern. Oder Janine kann sich ändern, wenn sie es möchte. Und das ist ja immer wieder Phasen, die auch anders sind, die Lebensphasen. Ne? Das kennen wir, glaube ich, alle sehr, sehr gut. Aber da das aufrechtzuerhalten, dass man noch also gut miteinander spricht. Also das ist ja wie im Geschäft, wenn ich aufhöre zu kommunizieren, wird es halt sau schwer, wenn ich gar zu Ende gehend. Also das immer wieder auf, das ist auch ein Stück, das mache ich ja nicht negativ, sondern an sich arbeiten. Also sich das immer wieder mal zu bewusst machen. Ich sage jetzt nicht, dass ich das ganz toll kann. Zumindest ist mir die Reflexion klar. Und das gehört dann, deswegen könnte auch mal ein Streit, um Gottes Willen, natürlich dazu. Aber immer wieder schauen, wo ist man denn gerade? Und was ich auch gelernt habe, immer wieder neu, das, was man gesagt hat oder vereinbart hat, im Geschäft nenne ich es gerne Aussprachen. Ich finde, darüber handelt es nicht so, das klingt ein bisschen, aber das kennt wahrscheinlich vielleicht auch der eine oder andere Zuhörerin, man hat irgendwie eine Verabredung getroffen und vergisst die wieder zu erneuern, lässt die so laufen. Habe ich ganz viel im Freundeskreis erlebt, die, ne, als ganz banales Beispiel, aber das ist nicht schön, sondern die haben vielleicht gesagt, okay, dann bleibe ich daheim, guck auf die Kinder, du gehst mal arbeiten. Und es wurde aber nicht erneuert.
Ja.
Und dann, aber es hat sich aber verändert. Und dann ist es meistens zum Bruch gekommen. Also sehe ich ganz oft, weil man einfach festhält an dem, was war, vielleicht weil es bequem ist und man will es auch gar nicht ändern auf einer Seite. Und das ist ganz gefährlich. Also so Sachen, auf das achte ich heute sicherlich mehr. Ich sage nicht, dass man toll drin ist, aber mir ist es bewusst, wenn man nicht immer wieder mal sagt, hey, gilt es noch, was wir da gesagt haben? Also ich einfach, anstatt einfach so weiter zu machen, weil es kann gar nicht mehr gelten, weil es hat sich garantiert das Umfeld allein schon geändert, immer. Das ist ja das, was einfach passiert, was das Leben ja auch spannend macht. Ne?
Bevor wir jetzt zum Professionellen zurückkehren, du hast gerade von Arbeiten und daran Arbeiten gesprochen. Und Arbeiten ist ja etwas, was sehr, sehr aktiv passiert und auch proaktiv sein kann oder meistens proaktiv ist. 2016 ist etwas passiert, was dann ja letztlich Menschen oft auch in eine reaktive Rolle reinführt, um das jetzt mal so ein bisschen handwerklich zu beschreiben, was trotzdem für viele Menschen mit das größte und schönste Erlebnis im eigenen Leben darstellt, nämlich die Geburt des eigenen Kindes. Du hast vorhin schon deine Tochter angesprochen, nämlich als es um den Europapark ging, den ihr jetzt ja am Wochenende unter Umständen gemeinsam erstmals aufsuchen werdet, zumindest die Achterbahn. Ich spreche viel mit Menschen, die unternehmerisch tätig sind und viele reden über ihre Kinder, wenige sprechen mit einer solchen Begeisterung über ihre Kinder wie du. Deswegen nimm uns mal so ein kleines bisschen mit auf diese Reise, Was bedeutet für dich dein Leben als Vater, was ja nun auch für viele Leute, die dich von Montag bis Freitag erleben, vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist?
Ja, das ist wahrscheinlich, ja, wie du gesagt hast, für jeden sehr einschneidend. Also als die Annie auf die Welt gekommen ist, wird eigentlich alles mal auf den Kopf gestellt, weil also das erste Erleben ist ja, dass man, dass so eine ganz andere Form von Liebe kommt, die man so ja gar nicht gekannt hat. Die kann man auch nicht im Buch lesen und beschreiben. Ich sage nicht, dass jeder Kinder haben muss, aber das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man selber welche hat. Das wurde mir dann auch klar. Gleichzeitig merkst du, dass ihr wie im Leben immer die andere Seite. Ganz viel Sorge kam dann auch. Ist es alles richtig? Muss ich was anderes machen? Also man hat so diese beiden Seiten ganz deutlich nochmal gespürt. Also bis heute ehrlich gesagt, das ist ganz, ganz krass. Man sagt immer, alles hat zwei Seiten und da sieht man das und spürt es auf einer ganz anderen Ebene nochmal. Dann ist natürlich mit Annie konnte ich dann auch nochmal lernen, ich sag's vielleicht flapsig jetzt im Rückblick, was wirklich agil bedeutet, weil nichts stellt dich so auf die Probe wie ein Kind, weil du denkst, jetzt hast du es raus, jetzt weißt du, wann die schläft und wann die glücklich ist und satt und alles toll und jetzt haben wir es raus, so, jetzt kann der nächste Tag kommen und alles ist anders. Nichts von dem, was du gestern noch gemacht hast, funktioniert. Also dieses Reagieren auf Veränderungen, wie man Business sagt, ist dann mal so richtig hart spürbar. Und plötzlich bist nicht du da am Hebel, sondern ein ganz kleiner Mensch, der nicht mal sprechen kann, der gar nichts kann eigentlich, diktiert dir, wie was läuft. Das ist schon ja völlig verrückt eigentlich, sowas zu erleben zu dürfen. Und vielleicht auch, ich sage immer, hatte ich ein bisschen das Glück, dass ich da schon relativ alt war. Das kann man jetzt aber das so und so sehen. Ich muss von mir jetzt nicht so viel loslassen. Das will ich auch ehrlicherweise sagen. Ich glaube, es ist anders, wenn du ganz jung bist und noch, eigentlich würde ich gerne Party machen, Leute treffen, was weiß ich, versus du sagst, hey, das hatte ich alles, ich kann eher zurückgehen.
Ich muss einmal diese Rückfrage stellen, weil du es gerade betont hast. Wie alt warst du, als sie geboren ist?
Ich bin 1973 geboren, also war ich 43, ja.
Ja gut, damit bist du jetzt nun wahrlich kein uralter Vater gewesen.
Ja gut, aber ich war also im Freundeskreis schon eher der Späte sozusagen.
Es ist halt die zweite Ehe bei dir gewesen und wahrscheinlich genau, deswegen einfach ein späterer Einschnitt. Du hast gerade von der Agilität berichtet, die letztlich mit dem Kind einhergeht, beziehungsweise die man dann erst so richtig lernt. Wo erkennst du dich in ihr?
Erstmal äußerlich, ich weiß nicht, ob das für sie gut ist. Also die meisten sagen, die kommt ja krass nach mir, weil Janine hat braune Augen und ganz anderer Typ. Und dann sagt man eigentlich, so ein Kind kriegt im Leben jetzt keine blauen, also fast keine Chance. Also ein optisch ist die schon ein bisschen klonmäßig. Also ich viel hübscher, da brauche ich nicht drüber reden, ist ja klar. Das ist das. Und dann, ich erkenne wirklich sehr viel. Das geht ganz, ganz, ganz platt, was man gerne isst oder sowas. Das ist krass. Also das sind Parallelen, das ist unfassbar. Sie ist extremst überlegt und vorsichtig. Das ist jetzt nicht so meins. Finde ich ganz spannend. Das heißt nicht, dass ich unvorsichtig bin. Das denkt man, weil ich vom Typ laut wirke, aber ein zartes Pflänzchen am Ende des Tages, wie wahrscheinlich die meisten sind, die auch laut sind. Aber Annie würde sich zum Beispiel nie vordrängeln oder sowas. Oder wenn sie einer schubst, dann sagt Annie, du darfst dich anfangen, aber du kannst auch mal zurück, hier ist eine Grenze. Dann sagt sie, ja Papa, aber das Schubsen ist doch nicht gut. Was willst du drauf sagen? Hat ja recht. Also sehr überlegt, sehr und sehr angenehm. Also Annie haben ja einfach, das ist wirklich so, da hatten wir schon, glaube ich, Glück oder weiß ich, das ist ja auch ein ganz großer Einfluss von Janine, die hört stärker auf Janine, wenn die was sagt, die weiß schon, wo sie was wie machen muss. Aber so das man sieht sich in so viel, in Gestiken, Blicken, was man mag, das ist so, da weiß ich nicht, was er adaptiert oder so, ich bin ein Star Wars Fan, aber dann sagt sie es auch, das war auch irgendwie süß, ne? Also da findet sie Star Wars, dann malt mir das, oder ich habe hier jetzt hinter mir im Büro ganz viele Sachen, wo sie mir Star Wars Bilder malt oder sowas, wo sie es dann so mitmacht, aber das ist natürlich eher so nachahmen. Jetzt ist gerade Harry Potter angesagt, by the way, das findet meine Frau gut, also Star Wars ist immer so der Renner, aber es sind ganz verschiedene, es sind so diese kleinen Augenblicke, auch dieses, das kennt man wahrscheinlich auch, mein Kind hat, wenn man mal so nur 3 Tage weg ist und kommt wieder, und man hat das Gefühl, es ist ein anderes, irgendwas ist anders. Man kann es gar nicht so richtig fassen, anschreiben, weil das sind so Blicke oder auch Fotos guckt man an und guckt dann selber Kinderfotos von sich noch an, die paar, die man hat. Wie gesagt, da hat man ja nicht so viele und merkt, wow, das ist ja fast ein Copycat so ein bisschen, ne? Aber vom Wesenszug würde ich sagen, sind wir uns, gibt's klar, das hat wahrscheinlich jeder, deutliche Parallelen und auch deutliche Unterschiede. Das ist ja das, was es so faszinierend macht. Millionen kommen am Tag auf die Welt und jeder ist ein Einzelfall. Das ist unfassbar.
Stimmt. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe in meinem Leben auch viele Menschen kennengelernt, vieles erlebt und nichts kommt dem auch nur ansatzweise nah wie dieses Ereignis der Geburt des eigenen Kindes, wie sehr einen etwas komplett verändert und auch das Bewusstsein für Dinge, die in der Welt passieren. Wir haben über deine Frau gesprochen, die für dich ein sehr, sehr wichtiger Partner ist. Du hast auch bei der Arbeit einen für dich sehr, sehr wichtigen Partner, mit dem du jetzt eben auch seit 3 Jahren Lexware gemeinsam führst. Und du hast ja vorhin schon angedeutet, dass du aus dem Blue Ocean aufgetaucht bist, um dann tatsächlich auch etwas, was ja auch eine Geschichte hat, durchaus zu innovieren und erfolgreich in die Zukunft zu führen. Das gelingt dir, das gelingt deinem Partner Jörg und es gelingt ja auch euren vielen KollegInnen sehr, sehr gut. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, was macht Lexware eigentlich? Also ich schätze mal, jeder Mensch da draußen, der irgendwann mal versucht, eine Rechnung zu schreiben, ganz am Anfang seiner Selbstständigkeit, der landet sowieso entweder bei euch oder er beschäftigt sich sehr intensiv mit euch. Mhm. Und wenn man einmal bei euch drin ist, dann bleibt man, weil man ja wahrscheinlich so dieses ganze Betriebssystem der Selbstständigkeit im Grunde in einer Software gebündelt bekommt.
Total. Also die Lexware steht eigentlich für Finanzbuchhaltung, wahrscheinlich am stärksten bekannt. Und ist ja auch was, muss man dazu sagen, das Ganze, da bleibt man vielleicht. Aber erstmal ist es ja nicht das, was irgendein Selbstständiger dieser Erde hat es ja gemacht, um eigentlich uns zu nutzen. Das muss man einfach ganz noch trocken und nüchtern sehen, weil keiner hat sich selbstständig gemacht, um Buchhaltung zu werden, außer als eine Buchhalter, Buchhalterin, würde ich auch keinem empfehlen, weil das wird wegautomatisiert, da bin ich auch ganz klar. Aber unsere Reise, die wir als Lexware antreten, ist das, und wir sagen, wie wir da in den Markt auch gehen, wir wollen eben, dass Selbstständige und Kleinunternehmen ihre Träume leben, weil jeder hat irgendeinen Traum, den er leben will. Das ist der Metzger, wo du morgens die Brötchen holst, der Barista, wo du einen Kaffee holst, der Blumenladen, wo du für deine Frau vielleicht ein paar schöne Blümchen mal bestellst oder für einen anderen Zweck, der DJ, der für dich die Musik macht, der Maler, der kommt und dein Zimmer hat. Also man merkt schnell eine unglaubliche Vielfalt und die haben alle eine Profession. Sie eint eins, sie müssen Dinge tun. Und da kommen wir ins Spiel als sogenannte Rückenfreihalter. Wir wollen Unternehmern erleichtern und Unternehmertum erleichtern, indem wir all diese hässlichen Themen, nämlich sowas wie soll haben, buchen. Ist jetzt der Zahlungsangang überhaupt rein? Muss ich nochmal nachgucken? Muss ich nochmal den Kunden wieder anrufen? All dieses Zeugs, dieses Lästige, das wollen wir erleichtern. Das heißt, es geht los beim Rechnungsschreiben, aber beim Zahlungseingang, mit dem Bankabgleichen, vielleicht auch eine Rechnung erhalten, die ich dann einscannen kann. All diese Themen tun wir hochgradig automatisieren. Ich hatte am Anfang des Gesprächs gesagt und haben eine große Vision. Wir wollen Unternehmer und Unternehmerinnen helfen, die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Das heißt, unsere Vision ist eigentlich, zum digitalen Berater zu werden, nämlich auf Basis all dieser Informationen, die ja jeder kleine und Kleinstunternehmer ja hat, nämlich in Form seiner Rechnung, in Form von gebuchten Geschichten, WWAs, EURs, alles, was da so reinkommt, das ist ja ein wahrer Datenschatz, der da entsteht. Dem gehört auch den nicht uns. Aber den zu hebeln, um dann bessere Entscheidungen zu treffen, so wie es große Unternehmen auch tun, weil der kleine Unternehmer, der ist HR, der ist Vertrieb, der ist Chef, der ist, wenn es nicht gut läuft, da, der ist der Ausfuhrlieferant, der ist der Shopbetreiber, der ist der IT-Experte, man merkt es schnell, er muss alles selber oder sie tun in einer Person.
Und hat auf ganz vieles davon auch überhaupt gar keine Lust.
Überhaupt gar keine Lust und kann auch nicht alles können. Und da können wir so super helfen. Das ist das, was wir wollen. Natürlich wollen wir auch Geld verdienen, also, aber das ist das, was uns brutal antreibt, dass wir Unternehmertum in Deutschland wieder fördern, natürlich, weil wir auch Kunden wollen. Aber weil es so wichtig ist, weil ich will nur 3 Zahlen mal sagen, weil die mich immer wieder selbst, das meine ich, die berühren mich richtig, weil es ist einfach krass. Es sind 4 Millionen davon, also selbstständige kleine Unternehmen, die so 0 bis 50 Mitarbeiter haben, Mitarbeiterinnen. Die beschäftigen 12,5 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen. Das ist ein Viertel der gesamten Workforce in Deutschland und sie repräsentieren 97% aller Unternehmen in Deutschland. Das ist dieses so oft zitierte Rückgrat, das nie Gehör findet, das eigentlich nicht stattfindet im öffentlichen Diskurs. Das sind die, die agil sind, das sind die, die innovativ sind, weil sie müssen, es sind nicht die großen Firmen, die das dann, es sind genau daher kommen, die alle großen Firmen kommen aus diesen Themen heraus. Und das gilt es zu erhalten, da halte ich auch für gesellschaftlich wie wirtschaftlich ist es die deutsche Existenz, wenn man so möchte.
Total.
Und das wollen wir verbessern, dass die bei all den Regulatoren, die da reinkommen, da unterstützen und da eben den Rücken, das meine ich mit Rücken, von den ganzen lästigen Dingen eigentlich befreien. Das haben wir auf die Fahne geschrieben, um dann noch besser zu sogar vielleicht bei diesen unternehmerischen Entscheidungen zu helfen, die richtige zu treffen. Aufgrund von Daten, da kommt immer noch der Unternehmer rein, der muss dazu, dass wir sie enablen sozusagen, das, was sonst nur ganz Große können.
Ja.
Weil was sie sich ganz sicher nicht leisten können, ist irgendein Data Scientist, aufgrund der, das wird nicht passieren, da wollen wir helfen, sodass wir eigentlich, mein Traum ist irgendwann zu sagen, wir haben eine neue Software-Kategorie geschaffen, ganz klar.
Ja.
Also Buchhaltung spielt irgendwann keine Rolle mehr. Rechnung wird verschreiben müssen, weil hell sehen kann ja keiner. Aber deutlich gestützt dann noch, wie wir es jetzt sehen. Und da geben wir gerade ganz viel Engagement, Herzblut über 500 Leute arbeiten, Menschen bei Lexware, um genau diesen Traum, den wir haben als Unternehmen, immer stärker und immer näher zu kommen.
Als Lexware-Kunde kann ich da nur sagen, Dankeschön. Und als jemand, der auch für und mit euch arbeiten darf, spürt man das auch mit was für einer Energie nicht nur du agierst, sondern ihr alle. Du hast gerade ein paar Zahlen genannt. Ich würde zum Abschluss unseres Gesprächs gerne noch eine Zahl in den Raum stellen, dass du uns einmal erklärst, was ist da eigentlich passiert und wie seid ihr damit umgegangen? Und das ist die Zahl 16. Das ist eine Zahl, die dich schockiert hat und die letztendlich, ja, ich glaube, vielleicht dich auch selbst das erste Mal so ein bisschen angegriffen hat, weil eine Veränderung von dir und euren Arbeitsweisen erfordert hat, von denen du dachtest, hey, das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Ja, es war keine Sweet 16, das war, wir sind, ich hatte es vorher kurz erwähnt, wir haben ja damals gestartet in diesem Need-Finding, dieser Scout-Phase,
ja,
und haben da alles gut gemeint, gut zu verstehen, weil wir über 800 Unternehmern gesprochen haben, wir haben dann das gebaut und alles, und dann kam ja der Release, also seit 2012 ist es ja die erste Version, wir sagen, wir von dem Lexware Office ja live und nutzbar. Und damals hat mir eine Gruppe immer einen sogenannten NPS erhoben, den Net Promoter Score. Da fragt man den Kunden, die Kundin auf einer Skala von 0 bis 10, würdest du dieses Produkt, in dem Fall jetzt Lexware Office, weiter einem Freund weiterempfehlen? Das ist diese Magic-Frage, wie es so schön heißt, auf einer Skala von 0 bis 10. 9 bis 10 sind die sogenannten Promotoren, 7 bis 8 die Indifferenten und 0 bis 6 die Detraktoren. Und dann zieht man nach den Antworten von den Promotoren die Detraktoren ab und da kommt ein Wert raus. Also mathematisch gesehen kann man maximal 100 erreichen im NPS, als weil jeder Promotor ist, oder minus 100, weil alle Detraktoren sind. Und ich war mir natürlich jetzt, habe noch gedacht, wieso soll ich das überhaupt tun? Das wird ja Schwachsinn. Wir haben ja schon alle gefragt. Also wir haben ja genau das gebaut, was die wollten, sozusagen. Also da gibt es ja überhaupt keinen Grund. Und dann habe ich denen halt gesagt, ja gut, wenn wir es halt müssen, so hat sich auch für mich damals an, dann fragen wir es halt. Und dann kam das Ding zurück und das kann man sich ja schon denken, dann war das der Wert 16 und das war also ganz far away von meiner Erwartungshaltung. Und da kam ich echt mal kurz richtig ins Straucheln. Also Klammer auf, heute sind wir bei über 55, nur mal um die Dimension zu zeigen, weshalb ich da so schockiert war. Das hatte ich nicht verstanden, weil es waren ja Kunden, die haben ja schon gezahlt. Also wenn wir so schlecht sind, verstehst du nicht, wenn wir so sind. Also ich kam da wirklich, habe eine Woche, glaube ich, gebraucht, um damit klarzukommen, wie es jetzt weitergeht, weil ich dachte, diesen ganzen, dann brauchen wir das alles gar nicht. Alles, was wir gemacht haben, wie wir vorgegangen sind, agil und so weiter, wie ich am Ende eh so einen Mistwert da ernte, das macht doch keinen Sinn. Dann aber auch damals, ich weiß noch, der CEO angerufen hat, der Christian, aber gemerkt hat, aber das ist gerade so am Wackeln. Aber habt ihr jetzt mal geguckt, was schreibt die euch denn? Was steht denn drinnen? Jetzt, da wäre das ja das eine. Was steht denn da drinnen? Was sagen die denn? Und dann haben wir wieder aufgerappelt, erstmal gelesen, was steht denn so drinnen, und gemerkt, ja halt, das Grundkonzept kommt ja super an. Den fehlt halt abartig viel. Und das haben die bemängelt. Also, die wollen mehr. Jetzt mal so ganz platt gesprochen. Und dann hat sich es auch wieder gedreht, aber es war wirklich, das war so ein kleiner Meilenstein im negativen Sinne, es war wie so ein Schlag in die Magengrube, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Ich dachte, ja, was will er haben? 80, so ein Amazon-Wert. Heute wissen wir, dass man auch bei dem Wahnsinnskundenwachstum haben, wirklich einen tollen Kundenwert da erzielen kann, was den NPS angeht. Aber es war ein schwerer Weg.
Wahrscheinlich muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man in die Zukunft schaut und du in 5 Jahren zurückschauen wirst auf das, was ihr heute seid, dann wirst du auch denken, dass die Leute damit mal zufrieden gewesen sind versus das, was ihr ihnen in 5 Jahren bieten werdet.
Absolut, davon gehe ich sogar ganz schwer aus, weil ich gehe schon davon aus, dass wir das noch delivern, diese neue Kategorie, dass das Thema sich irgendwie noch mit irgendwelchen repetitiven Prozessen auseinandersetzen Richtung Null geht. Und man wirklich sieht, Achtung, das Thema ist jetzt ein ganz anderes. Es hilft mir wirklich, die Entscheidung zu treffen, die es braucht, um mein Unternehmen erfolgreich zu machen. Also habe ich den richtigen Preis? Wie stehe ich zur Konkurrenz? Soll ich jetzt eine Anschaffung tätigen? Soll ich mit meinem Steuerberater, Steuerberater über Thema XY sprechen? Macht es jetzt Sinn, Mitarbeiter einzustellen? Und wenn ja, hätten wir auch gleich eine Lösung. Ich verkaufe jetzt hier nichts, aber das ist ja genau dieses Unternehmerische an der Geschichte. Also wird immer mehr eigentlich zu einer Unternehmenslösung, weg von diesen Dedizierten. Und ich hatte es, glaube ich, vorher so kurz angeschnitten, wo stehe ich jetzt und vor allem in der Zukunft? Ich will da nochmal drauf eingehen ganz kurz, warum wir das denn tun, weil kein Unternehmer dieser Erde interessiert eigentlich einen Jahresabschluss. Den muss er halt machen, weil es heißt ja schon, es ist ein zurückliegendes Jahr. Wenn er was von lernen kann, ja, aber sonst völlig irrelevant. In der Steuer 1, 2, 3 Jahre zurück interessiert nicht. In der Buchhaltung ja genauso. Ne, Quartal, Halbjahr, Jahr.
Ich hatte gerade eine Betriebsprüfung für das Jahr 2019. Ja. Ich wusste gar nicht mehr, was 2019 war. Also das ist so, die Dinosaurier haben da doch gelebt, oder?
Genau. Und das ist schön, wie du es genau beschreibst. Es interessiert auch nicht, weil Unternehmer wollen in Zukunft gestalten, ja, und keine Vergangenheitsbewältigung machen. Die sind die, die nach vorne ziehen. Und darum geht's. Aber alle Systeme schauen eigentlich gerade wie in so einen Rückspiegel, immer so zurück. Das ist ganz abstrus. Und das wollen wir ändern. Wir wollen eben, wo stehe ich jetzt? Das ist das Realtime. Und wie kann ich helfen in der Zukunft? Wie kann ich helfen, Zukunft zu gestalten? Darum geht's.
Lieber Christian, vielen Dank für alles, was du uns bisher gesagt hast. Eine letzte Frage habe ich, und die beschäftigt sich tatsächlich ein kleines bisschen mit der Zukunft, beziehungsweise mit dir im Hier und Jetzt versus dem Christian, der noch vor uns liegt. Weil wir haben bisher nur über den Christian gesprochen, der ja auch Vergangenheit gewesen ist, der aber letztlich den Christian von heute geprägt hat. Jetzt stell dir mal vor, wir sprechen über den Christian in 40 Jahren. Und bevor du jetzt sagst, so alt werde ich nicht, das ist ja totaler Schmarrn, weil die Menschen werden immer älter und du wirst dann immer noch ein junger Hüpfer von gut 90 Jahren sein. Deswegen stell dir mal den Christian mit 90 Jahren vor. Jemand, der wahrscheinlich einen großen Teil seines Lebens schon gelebt hat, hoffentlich noch einiges vor sich hat. Aber wie wird er über den Christian von heute denken?
Das darf ich jetzt ja wünschen, wie ich mir das wünsche, oder? Dass es sein sollte.
Das prägst du ja auch letztendlich.
Genau, dass der Christian das geschafft hat, also dass ich es geschafft habe, immer wieder mich zu verändern. Also an mir zu arbeiten, Neues zuzulassen. Weil was ich erlebe im Umfeld, bei Eltern, auch in Gesprächen dann ganz oft, umso älter Menschen werden, umso kleiner wird der Raum. Also wir reden ja oft in der Bubble, LinkedIn-Bubble und sonst was. Aber was ich bei älteren Menschen beobachte, ist, dass der Raum, in dem sie sich bewegen, wirklich ganz, ganz, ganz klein und immer, immer kleiner wird.
Und dann werden die nicht nur geografisch, sondern auch intellektuell.
Genau. Und dann werden die so Richter. Die entscheiden plötzlich, was richtig, was falsch ist. Und wenn da was nicht reinpasst, wird hart sanktioniert. Die werden richtig böse. Und dass ich mir das, hier, da habe ich auch Angst vor, weil ich das wirklich at scale sehe, also nicht nur vereinzelt, dass man immer wieder sagt, Neues zuzulassen, auch wenn es erstmal komisch wirkt, immer wieder alles drehen in Neugierde und nicht in eine Abwehrhaltung. Und ich meine, nur weil es jetzt anders ist, wie man sich dran gewöhnt hat, also wenn diese Übererfahrenheit dann zum Negativen wird, das wünsche ich mir, dass die Janine genauso noch da ist und wir genauso wie sie heute das noch zusammenleben und wir der Annie hoffentlich alles mitgeben, was sie braucht und nicht zum, weil es fällt mir so schwer, auch wenn ich weiß, es ist falsch, dass sie echt ein ganz, ganz selbstständiger Mensch ist, der was macht und ich nicht versuche, die ganze Zeit alles vom Weg zu räumen. Es ist so schwer, es nicht zu tun. Man neigt so arg als Papa. Dann kann man doch schon und am besten schon hat man auch die finanzielle Lage, alles geht. Ich soll ja selbstständig selber werden, dass das auch wirklich gelungen ist, dass sie das auch vielleicht das ein bisschen mitnimmt und auch ein ganz, ganz neugieriger Mensch wird. Das wäre natürlich so das Allerschönste.